Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Stefanos Tsitsipas gewinnt den größten, / zweitgrößten Titel seiner Karriere in Monte Carlo. Wir haben Turniere in Charleston in der letzten Woche gehabt, in der vorletzten Woche auch in Charleston in Bogota. Wir haben den Billie Jean King Cup gehabt und wir haben ein neues Lebenszeichen von Roger Federer gehabt. Das sind so ein bisschen die Schlagzeilen aus den letzten zwei Wochen, die wir im Tennis haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip in Charge, dem Tennis Talk auf meinsportpodcast.de, in dem wir heute diese ganzen Nachrichten dann so ein bisschen verarbeiten. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Ja, das war eine interessante letzte Woche mit dem Turnier in Monte Carlo. Es war ein bemerkenswert gutes Turnier bei sehr, sehr kühlen Temperaturen, aber so richtig viel gelernt vielleicht haben wir noch nicht.
Naja, außer dass eben die Next Gen, wirklich die Now Gen ist, zumindest außerhalb der Grand Slam Turniere, und irgendwie Tsitsipas als Sieger in Monte Carlo, finde ich, passt ja perfekt. Also falls der Prinz Albert irgendeine Tochter hat, die könnte doch heiraten. Ich finde, er würde sich sehr gut als Royaler machen.
Ja. Prinz Albert war auch mit dabei beim Finale, hat das auch angeschaut. Auch wenn keine Zuschauerinnen da waren, dieser Center Court in Monte Carlo, wenn dort Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen werden, ist das ja schon immer eine richtige Schau. Es war auch sehenswert ohne Zuschauer, fand ich jetzt.
Ja, also es ist ja eigentlich auch immer einer der Höhepunkte des Tennisjahres, alleine schon wegen der Kulisse. Ist eins der 3, 4 wirklich traditionsreichen Sandplatzturniere in Europa, vielleicht hinter Paris und Rom die Nummer 3 in Europa, was das Ansehen bei den Herrenturnieren angeht. Und es kann nicht schaden, finde ich, wirklich einen neuen Sieger dort zu haben, auch wenn du, wie gesagt, wie du schon richtig gesagt hast, jetzt nichts radikal Neues über das Herrentennis gelernt haben in den letzten 7 Tagen.
Wir sind sehr, sehr froh, dass wir kurz vor Aufnahmebeginn noch mitbekommen haben, dass Roger Federer bekannt gegeben hat, dass er nicht bei den großen Turnieren in diesem Jahr, bei den Sandplatzvorbereitungsturnieren mitmacht, sondern in Genf und bei den French Open. Wir sprechen natürlich darüber, und ansonsten auch sonst haben wir noch relativ viel zu besprechen heute.
Ja, genau. Die Damen waren natürlich unterwegs, hatten ein sehr traditionsreiches Turnier in Charleston. Es gab eine Qualifikationsrunde für die Qualifikation des Fed Cups. Wir klären das auf. Dann hatten wir noch News. Da geht es unter anderem um neue Trainer und Trainerinnen. Dann natürlich um die Verlegung der French Open, was das alles bedeutet und wie das Tennis schon wieder ein bisschen durcheinander bringt.
Und darüber sprechen wir in der nächsten Stunde. Und als erstes fangen wir an mit dem Turnier in Monte Carlo, was Stefanos Tsitsipas gewonnen hat. Darüber sprechen wir gleich hier bei Chip in Charge, dem Tennis Talk auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Stefanos Tsitsipas nach dem Finale in Acapulco, was er gegen Alexander Zverev verloren hatte, gefragt wurde, was denn seine nächsten Ziele seien, da hat er gesagt, ein 500er-Turnier gewinnen. Er hatte bis dahin nur 250er-Turniere gewonnen und die ATP-Finals. Jetzt hat er immer noch kein 500er-Turnier gewonnen, aber ein 1000er-Turnier. Er hat zum ersten Mal ein 1000er-Turnier gewonnen. Er hat das Rolex Masters in Monte Carlo gewonnen. In einem eher einseitigen Finale gegen Andrei Rublev hat er mit 6:3 und 6:3 gewonnen. Und Philipp, wir können sagen, nach dem wirklich bemerkenswert guten Turnier, was wir insgesamt erlebt haben, war das so ein kleiner Stinker am Ende.
Jetzt spezifisch das Finale.
Das Finale, ja, nur das Finale. Nicht, dass das Tsitsipas hier das Turnier gewonnen hat.
Ja, ich denke, man hat halt wirklich gemerkt, dass Beruglov die Wand gekommen ist, gegen die er gelaufen ist. Und man muss halt sagen, Tsitsipas hat auf seine Weise das Turnier hier schon ziemlich beherrscht und hat die Gegner halt wirklich auf Armlänge gehalten. Und ich finde, er hat das auf beeindruckende Art und Weise mit Rublev gemacht. Und es wäre natürlich spannend gewesen, wären die beiden jetzt früher in der Woche aufeinander getroffen, was dann passiert wäre, ob das dann auch so einseitig gewesen wäre. Aber es war schon erstaunlich, welches Niveau Tsitsipas da gezeigt hat. Und Rublev kam ja eigentlich zu keinem Moment des Matches irgendwie so richtig ran.
Wir haben dieses Finale ja im September schon gesehen, damals beim 500er-Turnier in Hamburg. Damals gewann Rublev parallel zur ersten Runde der French Open. Das war ja damals so ein Datum, wo am Sonntag sowohl die erste Runde in Paris gespielt worden war, als auch das Finale in Hamburg. Da hat Rublev damals in einem wirklich aufregenden Match in drei Sätzen gewonnen. Diesmal konnte er es nicht. Wir sprechen gleich noch darüber, welche heroischen Leistungen er hier vollbracht hat während dieser Woche in Monte Carlo. Aber Tsitsipas, das war so ein bisschen für ihn dann ja auch die Kirsche auf der Torte für diese Woche, weil er hat vorher Dan Evans hat er ganz klar geschlagen. Er hat von der Aufgabe von Alejandro Davidovich Fokina nach dem gewonnenen ersten Satz profitiert. Er hat gegen Christian Garin sehr stark gespielt, meiner Meinung nach, 6-3, 6-4. Und er hat auch gegen Aslan Karatsev eine sehr konzentrierte Leistung gebracht. Das war, insgesamt war das ja von der Woche her, insgesamt war das ja eine sehr harmonische Woche für ihn, war es ja eine sehr bemerkenswert gute Woche für ihn, dadurch, dass er niemals Schwächen gezeigt hat, dass er nicht mal einen Ausfall hatte oder dass er mal so einen Satz hatte, wo er so gar nichts getroffen hat, was wir ja häufiger dann auch mal bei ihm gesehen haben. Insgesamt kann man sagen, das war durchgehend die perfekte Woche, glaube ich, für ihn.
Naja, und um noch zu ergänzen, das mit dem Finale in Hamburg, ich habe jetzt gerade auch nochmal nachgeschaut, während du gesprochen hast, die beiden sind dann ja auch bei dem French Open aufeinander getroffen und damals hat Tsitsipas dann ja schon klar im Viertelfinale gewonnen. Also ich glaube, auf Sand liegt ihm das Matchup durchaus gegen Rublev und er hat ja jetzt im Anschluss des Finals gesagt, Sand ist sein Lieblingsbelag. Ich glaube, man hat gesehen, warum. Er hilft ihm dabei, seine Schwächen, die er noch im Spiel hat, etwas besser zu verstecken, vor allem den Return, vor allem auch auf der Rückhand. Das mag er ja da nicht unbedingt, wenn Gegner da permanent reinservieren. Das konnte er hier gut verstecken. Und ich fand, man hat ihm ein unglaubliches Selbstbewusstsein eigentlich vom ersten Match an hier angemerkt. Und er hat gezeigt, dass er eben beileibe kein Hau drauf ist, sondern jemand, der sehr klug und athletisch Punkte konstruieren kann. Und das hat er hier wirklich auf erstaunliche Art und Weise teilweise gemacht. Er hat natürlich genug Spin in den Schlägen drin, womit er dann eben den Ball tief spielen kann, aber er kann den Court eben auch mit Spin öffnen, von beiden Seiten eigentlich. Er kommt im richtigen Moment ans Netz. Eben der Return ist keine kolossale Schwäche, weil er da dann zum Beispiel auch mal die Rückhand umlaufen kann, um mit der Vorhand einen schönen Return zu setzen. Und das war ehrlicherweise schon, finde ich, eines Top 5 Sandplatzspielers würdig, was er hier in der Woche gezeigt hat. Und hat er in der Vergangenheit schon unter anderem Siege gegen Rafael Nadal auf Sand gehabt. Er hat letztes Jahr ein gutes Halbfinale gegen Novak Djokovic gespielt. Er, glaube ich, gehört wirklich hinter den Top 3, die wir im Moment auf Sand haben, eben mit Team Djokovic und Nadal, ist unter Umständen schon die Nummer 4 oder 5. Und das ist vielleicht etwas, was man mit ihm nicht so assoziiert, weil er natürlich auch eben als Einhänder und als stylischer Spieler vielleicht eher jemand ist, den man, egal wie gut man es weiß, eher mit Rasen oder mit schnelleren Hardcourts assoziiert. Aber das, fand ich, hat nochmal unterstrichen, warum er so ein guter Sandplatzspieler ist und dass er ein so guter Sandplatzspieler ist.
Und er kann ja mit seiner Vorhand auch wirklich die Leute aus dem Feld treiben, auch seine Gegner aus dem Feld treiben. Was mir aufgefallen ist, gerade im Finale hat er vor allen Dingen mit den tiefen Returns gegen Rublev so viel Schaden angerichtet bei Rublev, der dann mit seiner Vorhand überhaupt nicht zurechtkam, beziehungsweise überhaupt nicht durchkam, was er vorher, darüber sprechen wir gleich noch, im Viertelfinale extrem gut gemacht hat. Aber in diesem Finale hat er seine Vorhand, war die quasi non-existent. Und das würde ich auch zurückführen auf diese tiefe Vorhand, beziehungsweise auf diese tiefe Vorhand, vor allen Dingen mit viel Topspin von Stefanos Tsitsipas, der immer wieder dann auch die Schwächen von Rublev dann angegriffen hat.
Und es ist eben auch nicht unbedingt die Vorhand, die man so ganz leicht irgendwie an der Grundlinie stehend super früh nehmen kann. Da ist genug Wucht mit drin. Und das ist eben wirklich so eine zum aus dem Court treiben. Das ist, was Federer früher immer so ein bisschen diese Cliffhanger-Vorhände nannte. Also wuchtige Vorhände, die so aussehen, als wenn sie durchaus rausgehen könnten und dann kurz vor der Grundlinie landen und dann den Gegner einfach mit Wucht und Härte aus dem Korb treiben. Und damit hat er sich wirklich so dieses auf der Armlänge halten geschafft, was auf Sand natürlich ein sehr probates Mittel ist und auch einfacher umzusetzen ist als natürlich zum Beispiel auf Hardcourts, geschweige denn auf Rasen. Und da passt sein Spiel, finde ich, sehr gut hin. Und du hast die Returns angesprochen, sie sind hier der große Faktor. Er ist einfach kein sehr guter Return-Spieler, vor allem jetzt im Kontext der Top 50, ist vielleicht ein guter bis befriedigender Return-Spieler. Und das hat man eben in dieser Woche so nicht gesehen. Da war er einfach richtig gut. Und über den Aufschlag von Tsitsipas müssen wir natürlich sowieso nicht sprechen. Er ist einer der Besten auf der Tour, Top 10, Top 5 auf der Tour. Und wenn er dann eben noch den Rest dazulegen kann, da ist es sehr beeindruckend. Und ich fand es relativ langsam in diesem Jahr. Das kam ihm natürlich entgegen, weil er da noch mehr Zeit hatte, um sich wirklich richtig zum Ball zu stellen, gerade auch zur Vorhand. Aber er dürfte das hier eigentlich auch umsetzen können in den nächsten Wochen bei den großen Sandplatzturnieren. Und das muss man ja auch unterstreichen. Er hat eigentlich bei allen großen Sandplatzturnieren mittlerweile was gerissen. Er hat da gewonnen. In Madrid stand er ja mal im Finale, Rom Halbfinale, French Open Halbfinale. Also er hat in seiner jungen Karriere eigentlich schon bei allen großen Sandplatzturnieren überzeugen können.
Und immer bei allen verschiedenen Bedingungen. Wir haben letztes Jahr im September beziehungsweise Oktober bei den French Open sehr tiefe, sehr langsame Bedingungen gehabt. Auch hier in Monte Carlo das Wetter. Ich habe selbst beim Zugucken habe ich gefroren diese Woche in Monte Carlo, und er hat ja auch im schönen Wetter in Rom schon gut gespielt. Also die Bedingungen scheinen ihm gar nicht so sehr was auszumachen, und er scheint wirklich im Moment auf einer Welle zu sein hier bei den Sandplätzen. Und wir haben Dominic Thiem, der im Moment über eine große Formkrise klagt. Wir haben Rafael Nadal und Novak Djokovic, die hier früh ausgeschieden sind. Da müssen wir gleich noch drüber sprechen, hat alles verschiedene Gründe. Aber vielleicht rechnet er sich dann ja auch was aus, dass er sagt, Mensch, vielleicht geht ja dieses Jahr was.
Ja, sollte er. Also ich meine, er muss ja den Anspruch mittlerweile haben, Grand Slam-Turniere zu gewinnen. Das Niveau kann er sicherlich abrufen. Er hat ja zwei Halbfinals hintereinander. Ich glaube, bei den Masters-Turnieren kann er sowohl Djokovic als auch Nadal schlagen. Frage ist natürlich immer bei dem French Open. Und vor allem, wenn wir bei dem French Open irgendwie Bedingungen haben, wo der Ball dann natürlich hoch abspringt, wenn es schnell ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er Nadal irgendwie bei Idealbedingungen irgendwie im Finale der French Open schlagen kann. Aber wenn wir nochmal irgendwie so super nasse Bedingungen haben, dann ist er sicherlich auch nicht chancenlos gegen den Nadal. Also nicht chancenlos heißt, dass er vielleicht 5% Chance hat. Mehr wollen wir ihm jetzt mal nicht zuschreiben. Aber er, finde ich, hat sich wirklich mit diesem Sieg ganz klar in Sichtweite etabliert, der Top 3. Und ich bin am Überlegen die ganze Zeit, aber eigentlich ist er wahrscheinlich im Moment die Nummer 4 auf dem Land. Und dahinter kommen dann wahrscheinlich so die Rublevs und Zverevs dieser Welt.
Andrei Rublev hat hier das Finale erreicht, und ich hatte vor dem Turnier gedacht, oder beziehungsweise vor dem Finale habe ich gedacht, Mensch, vielleicht ist Rublev sogar Favorit. Ich habe das auch so ein bisschen auf das Finale in Hamburg letztes Jahr zurückgeführt, aber du hast es gesagt, bei den French Open waren die beiden aufeinander getroffen und hat das Tsitsipas schon sehr klar gewonnen. Rublev hat hier insgesamt ein bemerkenswertes Turnier gespielt. Er hat in der ersten Runde gegen Salvatore Caruso gewonnen, 6-3, 6-2. Dann hat er in einem sehr engen, sehr, sehr guten Match Roberto Bautista Agut in drei Sätzen besiegt, 7-6, 5-7, 6-3, vor allen Dingen mit dem dritten Satz hat er mich absolut begeistert. Naja, und dann kam dieses Viertelfinale gegen Rafael Nadal, was er in drei Sätzen gewonnen hat, und im Halbfinale hat er Casper Ruud besiegt mit 6-3 und 7-5. Jetzt, du hast es gesagt, er ist ein bisschen vor der Wand gelaufen, er wirkte auf mich auch sehr, sehr müde, aber wir können natürlich nicht über das Turnier in Monte Carlo sprechen, ohne über dieses Match zwischen Rublev und Rafael Nadal zu sprechen. 6-2, 4-6, 6-2 hieß es am Ende für Andrei Rublev. Die Rafael Nadal-Fans haben hinterher gesagt, oh Mann, das war so schwach, das war so schwach. Und trotzdem, Rafael Nadal an einem schwachen Tag musste auch erstmal auf Sand besiegen. Und das, wie Rublev das gemacht hat, dass er Nadal niemals die Zeit gegeben hat, ihm die Rückhand oder ihn in die Rückhand zu spielen, ihm die Rückhand zu bearbeiten, da habe ich gar nicht so viele Hüte, die ich davor ziehen kann. Wie Rublev mit seiner Vorhand dieses Match bestimmt hat, insgesamt über drei Sätze, das war fantastisch.
Naja, vor allem wenn man jetzt nochmal den Verlauf des Matches betrachtet. Also er gewinnt den ersten Satz, muss man sagen, war Nadal wirklich nicht gut, da waren auch die ganzen Doppelfehler drin, war eine relativ schwache Leistung von ihm, aber dann führt Rublev 3-1 und ich meine 40-15. Im zweiten Satz beim Aufschlag von Nadal, Nadal hält dann, ich meine, es war ein ziemlich langes Game, hält dann den Aufschlag, dann kommt Rublev hin und hält irgendwie zum 4-2, verliert den Satz trotzdem 4-6, und das haben wir nur auch schon x-mal gesehen. Das ist normalerweise Schluss und der Spieler verliert dann 2-6 im dritten, aber es waren 6-2 für ihn. Und im dritten, muss man sagen, war er der klar bessere Spieler dann wieder als Nadal. Und da war Nadal auch nicht mehr so schwach, fand ich, wie im ersten Satz. Und das ist natürlich schon ein erstaunliches Match. Die Leistung kann man vielleicht so von einem Rublev mittlerweile erwarten, aber die kann man nicht unbedingt erwarten gegen einen absoluten Topspieler. Ich meine, wir erinnern uns noch, wie wir über ihn gesprochen haben, beim Jahresendturnier. Und da muss man dann einfach sagen, da war er relativ chancenlos gegen die absolute Weltspitze. Und gegen die war er auch meist in seinem Lauf der letzten 18 Monate relativ chancenlos. Da hat ihm dann doch noch was gefehlt, sei es der zweite Aufschlag, sei es die Konstanz, sei es, dass er keinen Plan B hat. Und all das ist hier nicht zum Tragen gekommen. Und ich glaube, deswegen kann man die Wichtigkeit dieses Resultats nicht unterstreichen, also gar nicht genug unterstreichen, weil es kann natürlich sein, dass Rublev ja jetzt seine Karriere so fortsetzt wie vorher und sich jetzt einfach als Top-10-Spieler etabliert und alles ist gut. Es kann aber auch sein, dass das bei ihm irgendwas ausgelöst hat, wo er jetzt in der Lage ist, mit diesen Spielern oder mit diesem Spielerkaliber zumindest auf Sand zu konkurrieren. Also ich halte es nicht für unmöglich, dass er den Sprung macht, aber bisher schien er noch davon weg. Hier hat er seine Schwächen verstecken können und hat mit der Vorhand unglaublich dominiert. Und das wissen wir, dass das geht. Ich meine, es hat uns später Robin Söderling gezeigt, dass das geht gegen Nadal.
Ja.
Nur Theorie und Praxis sind natürlich was ganz Unterschiedliches. Und es war schon erstaunlich, wie er das dann hier am Ende umsetzen konnte. Also eine erstaunliche Sache.
Das war auch Nadal nicht egal, dass er dieses Match verloren hat. Und er hätte gerne zum 12. Mal in Monte Carlo gewonnen. Das war ihm nicht egal. Er hat sich angefeuert und er hat ja dann im zweiten Satz dann auch noch gewonnen. Und da habe ich schon gedacht, jetzt kann er es wohl in seine Richtung drehen. Aber Rublev hat das schon richtig erkannt, als er dann auf die Knie gegangen ist. Weil Rafael Nadal auf Sand zu besiegen, ist halt immer noch die größte Aufgabe, die wir im Herrentennis haben. Und das ist eine Geschichte, ja, du hast es gesagt, das kann man nicht genug unterstreichen, das kann man gar nicht hoch genug bewerten. Rublev hat dann das Halbfinale, wie gesagt, gegen Casper Ruud gewonnen und das Finale dann gegen Stefanos Tsitsipas relativ klar in zwei Sätzen zwar verloren, aber dieser Sieg gegen Rafael Nadal bleibt. Und wenn wir schon bei Rafael Nadal sind, dann müssen wir auch über Novak Djokovic sprechen. Nadal und Djokovic haben beide sehr früh verloren. Nadal verlor im Viertelfinale gegen Rublev, wir haben drüber gesprochen. Novak Djokovic verlor gegen Dan Evans mit 4-6 und 5-7. Bei beiden habe ich gedacht, das war eine sehr, sehr schwache Leistung und das haben wir wahrscheinlich auch so selten gesehen von sowohl Djokovic als auch von Nadal. Bei beiden sage ich aber auch, Leute, das ist eine Niederlage, da können wir noch überhaupt nichts für oder da können wir überhaupt noch nichts rausziehen für die kommenden Turniere in Madrid, in Rom und in Paris oder hast du da eine andere Meinung?
Nee, beide sind natürlich klare Favoriten für das Turnier. In Paris, Nadal noch ein bisschen mehr. Ich habe jetzt auch gerade nochmal nachgeguckt auf das Live-Ranking, denn das ist vielleicht das Entscheidende für Nadal. Es kann sein, dass er es nicht mehr auf Platz 2 bis Paris schaffen wird und dann könnte er wieder im Halbfinale auf Djokovic treffen. Und das ist natürlich nicht unbedingt etwas, was er gerne möchte, was Djokovic natürlich auch nicht möchte. Und dann hätten wir mal eine freie Hälfte und eine Hälfte, wo die beiden drin sind. Also diese Niederlage könnte für Nadal schon noch relativ bitter werden. Warten wir mal ab, wie die nächsten Wochen laufen, schauen, wie es bei Medvedev läuft. Der hat nicht so viel Abstand zu verteidigen, war jetzt aber natürlich wegen Corona raus. Also mal gucken, wie sich das auswirkt. Und um dann nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ich sehe das überhaupt nicht als problematisch mit Djokovic. Ich denke, er wird sich spätestens in Rom in Form spielen. Er wird ziemlich genau wissen, wie er sich da physisch drauf vorbereiten muss auf Paris. Und ich gehe davon aus, dass er dort wirklich um den Titel mitspielt. Also ich sehe im Moment nur Djokovic als Favorit dort gegen ihn. Denke, dass er gegen Thiem verlieren kann, dass er gegen Tsitsipas verlieren kann. Und das war es vielleicht schon. Also ich weiß nicht, ob es noch viele andere Spieler gibt, die jetzt eine realistische Chance in Paris gegen ihn hätten. Und von daher, ja, es ist erstaunlich, dass es gegen Dan Evans passiert ist. Der, das muss man wirklich sagen, vorher ein schlechter Sandplatzspieler war, aber vor allem ein Spieler war, der schlechte Sandplatzresultate hatte, der hier eine erstaunliche Art von Sandplatztennis gezeigt hat, vielleicht ein bisschen angelehnt an Tim Henman und seine späte Karrierephase auf dem Sand. Aber ich glaube, es ist kein Problem, dass er hier so früh verloren hat. Ich meine, er hat hier unter anderem Niederlagen gegen Jiří Veselý in den letzten 5-6 Jahren gehabt und hat dann trotzdem bei dem French Open stets mindestens das Finale erreicht. Also es dürfte kein Riesenproblem für ihn werden.
Dan Evans, der vor diesem Turnier vier Sandplatzsiege in Hauptfeldern auf ATP-Ebene gehabt hatte und jetzt hier gerade mal ins Halbfinale durchgegangen ist, auch mit einem fantastischen Match dann noch gegen David Goffin, hat er auch in 3 Sätzen gewonnen und dieses Match gegen Djokovic 6-4, 7-5, das war schon bemerkenswert, aber du hast es gesagt, Jiří Veselý hat auch schon mal Djokovic in Monte Carlo besiegt und das sollte wirklich kein Zeichen sein, beziehungsweise kein Anhaltspunkt sein für die Form von Novak Djokovic, der in dieser Woche dann in Belgrad spielen wird bei seinem quasi Heimturnier. Über den Terminkalender der nächsten Wochen sprechen wir dann ja auch gleich noch hier bei den News der Woche, aber dieses Turnier, das Monte Carlo Masters, das sollten wir auf jeden Fall noch so ein bisschen genauer beleuchten, weil wir können nämlich auch noch über ein paar andere Namen sprechen, über Casper Ruud zum Beispiel. Casper Ruud haben wir jetzt seit 3 Jahren auf dem Zettel. Da hatte er mal einen wirklich guten Südamerika-Swing. Dieser Swing, der im Februar die Sandplatzturniere hat. Und da haben wir schon gesagt, ja, auf Sandplatz ist er auf jeden Fall ein gefährlicher Spieler. Und er hat es diesmal wieder gezeigt. In der ersten Runde gegen Holger Rune gewonnen, dann gegen Diego Schwartzmann 6-3, 6-3, was ich für einen beeindruckenden Sieg hielt. Dann gegen Pablo Carreño Busta in 3 Sätzen. Carreño Busta vielleicht stärker auf Hartplatz als auf Sandplatz. Trotzdem muss man den auch erst schlagen. Und dann in 2 Sätzen ganz klar gegen einen bis dahin sehr spielfreudigen Fabio Fognini gewonnen mit 6-4 und 6-3. Dann hat er gegen Rublev in 2 Sätzen verloren, aber Casper Ruud hat hier dann auch nochmal gezeigt, warum er dann auch inzwischen auf Sandplatz zur erweiterten Weltspitze gehören muss und für viele, viele Spieler ein gefährlicher Gegner sein kann.
Ja, ich meine, er hat letztes Jahr in Rom auch schon das Halbfinale erreicht beim Masters-Turnier vor dem French Open, hatte dann gegen Thiem bei dem French Open verloren, hat dieses Jahr schon auf Sand überzeugt und man sieht, dass er seit Jahren um die Rafael Nadal Academy sich aufhält, sagen wir mal so, und dass er jemand ist, der Sandplatztennis wirklich ganz tief in sich drin hat, der genau weiß, wie er mit seiner Vorhand ein Sandplatzmatch bestimmen muss, der, das muss man auch sagen, keine gute Rückhand hat und das ist auch einer der Gründe, warum er sich schwer tut auf anderen Belegen, der aber mit seiner Vorhand wirklich die allermeisten Gegner zumindest beeindrucken kann und hier ja in dem Fall auch besiegen kann. Und ich gehe mal davon aus, dass wir den wirklich noch ein Jahrzehnt mindestens in der erweiterten Weltspitze auf Sand sehen. Und Nadal wird auch nicht immer da sein. Und Djokovic wird auch nicht immer da sein. Das ist vielleicht so ein Spieler, für den sich mal irgendwie in 8 Jahren ein French Open Draw in irgendeiner Form öffnen wird oder so. Ich gehe davon aus, dass er jetzt wirklich konstant auf Sand ein Top-15-Spieler oder so sein wird. Und es liegt eigentlich alles an dieser Vorhand, die ist sehr wuchtig, die ist sehr beeindruckend, mit der kann er viele Gegner rummanövrieren und du hast angesprochen, Schwartzmann, der hat zum Beispiel nicht so wirklich Land gesehen gegen diese Vorhand, Carreño Busta hatte gerade erst das Turnier in Marbella gewonnen, stimmt schon, ist kein herausragender Sandplatzspieler, trotzdem ist mit dem physisch aufzunehmen, mit dem in der Ausdauer aufzunehmen, das ist beeindruckend und ja, Fognini sah wirklich relativ hilflos im Endeffekt aus gegen Ruud. Und dass er dann gegen Rublev verliert, das wird ihn wahrscheinlich schon sehr ärgern, weil Rublev sicherlich noch ein bisschen platt war vom Tag davor, denn da hatte er am Abend gegen Nadal gewonnen, aber trotzdem, das kann er sich schon mal unterstreichen. Wie gesagt, jetzt innerhalb der beiden letzten Masters-Turniere, die wir auf Sand gesehen haben, 2-mal das Halbfinale und dann eben bei dem French Open nur gegen Thiem verloren. Da ist jemand, den wir jetzt eben wirklich in dieser erweiterten Weltspitze verorten müssen und der, ich bin mir sicher, wenn er sich nicht verletzt, auch dort halten wird.
Ruud, der vor Jahren mal die erste auch Bekanntheit erlangt hat, als er beim Turnier in Rom mal gegen Kyrgios gespielt hat, wo Kyrgios so ein bisschen ausgerastet ist.
Ja, und das ist aber, glaube ich, etwas, was uns was über Ruud erzählt. Denn damals, das war die Geschichte, wo Kyrgios Sachen rumgeworfen hat auf dem Court und dann auch disqualifiziert wurde. Und Ruud hat sich dann ja auch sehr klar danach gegen Kyrgios positioniert. Und er ist wirklich so ein sehr korrekter, straighter Typ, der, glaube ich, so für Mätzchen überhaupt nicht zu haben ist. Wie gesagt, der kommt so aus dem Umfeld von Rafael Nadal, der war da in der Akademie. Das ist ein super ernsthafter Typ, der das alles sehr ernsthaft sieht. Und klar, das führt ihn an die Weltspitze, wird ihn jetzt aber wahrscheinlich nicht zum engsten Freund von Nick Kyrgios machen.
Nee, wahrscheinlich werden die kein Bier zusammen trinken, beziehungsweise keine Computerspiele zusammen spielen. Aber Casper Ruud ist in dieser Woche nicht in Barcelona dabei. Er wollte eigentlich, aber er hat zurückgezogen und Casper Ruud wird nicht dabei sein in Barcelona. Fabio Fognini, das war der Vorjahressieger, über den können wir auch nochmal gerade sprechen, weil Fabio Fognini auch so ein bisschen das Lieblingsthema von Philipp ist, weil Philipp immer gesagt hat, er könne mal die French Open gewinnen. Das wird er wahrscheinlich in seiner Karriere nicht mehr schaffen, aber bis zum Viertelfinale war Fabio Fognini seine Eintrittskarten bzw. den Stream auf Tennis TV oder auch auf Sky war er absolut wert, weil er gegen Miomir Kecmanovic, gegen Jordan Thompson und gegen Filip Krajinovic keinen Satz abgegeben hat. Dann hat er mich ein bisschen enttäuscht gegen Casper Ruud, weil er da, was du gesagt hast, ein bisschen hilflos war. Fabio Fognini, der vorletztes Jahr dieses Turnier gewonnen hat, an der Titelverteidiger war, wird sich trotzdem über das Viertelfinale nicht unzufrieden zeigen.
Nö, aber ärgern wird er sich wahrscheinlich schon, wenn er sieht, wie das Turnier am Ende verlaufen ist, denn natürlich hätte sich was ausgerechnet gegen Nadal, den hat er hier auch vor 2 Jahren besiegt, aber am Ende war es dann eben in Anführungszeichen nur Rublev und ich bin mir sicher, dass er sich da was ausgerechnet hätte, auch in einem Finale gegen Tsitsipas. Ich glaube, in der jetzigen Form hätte Tsitsipas nicht besiegt, aber es war vielleicht die größte Chance, die er noch in seiner Karriere hatte, nochmal so ein Turnier von diesem Kaliber zu gewinnen, denn French Open wird unter Umständen doch schwer, denn er würde ja jetzt auch nicht mehr jünger und ich bin mir sicher, er würde sehr gern mal die Italian Open gewinnen, aber da ist es ja schon so, dass die Spitzenspieler gerade Nadal und Djokovic meist in sehr, sehr guter Form sind. Also das wird auch schwer für ihn und von daher kann ich mir vorstellen, ein bisschen ärgern wird er sich schon, aber man muss auch sagen, er tut sich natürlich auch ein bisschen schwer seit der Rückkehr des Tennis und so richtig einen rausgehauen hat er seitdem auch nicht mehr.
Wir schreiben das Jahr 2021, den April, und Philipp hat endlich davon abgelassen zu behaupten, ja, wenn sich das Draw für Fabio Fognini öffnet, kann er auch die French Open gewinnen.
Naja, aber wenn wir jetzt auf der anderen Seite überlegen, wir hatten gerade in Miami einen Überraschungssieger, in Monte Carlo vielleicht einen halben Überraschungssieger, mal gucken, wie es noch weitergeht jetzt im ATP, ja, aber irgendwie an die Grand Slams kann man sich ja gar nicht mehr trauen nach so viel Jahrzehnten Domination von den Domination von den Top 3.
Das Turnier in Monte Carlo wurde von Stefanos Tsitsipas gewonnen, der 40 Jahre nach seiner Mutter, die mal einen Juniorenwettbewerb dort in Monte Carlo gewonnen hat, die dieses Turnier dann auch gewonnen hat. Lass uns über Alexander Zverev sprechen. Der hatte seine erste Runde gegen Lorenzo Sonego klar gewonnen mit 6:3 und 6:3, verlor dann gegen David Goffin, gegen einen wirklich exzellent aufgesetzten und aufgelegten David Goffin mit 4:6 und 6:7. Hinterher stellte sich raus, dass er verletzt gewesen war, dass er eine Ellenbogenverletzung hatte. Das Match gegen David Goffin war so ein bisschen auch wieder vielleicht auch Rückfall in alte Zeiten, auch wenn Goffin wirklich gut gespielt hat. Die erste Runde gegen Sonego fand ich sehr gut von Zverev. Jetzt bleibt es abzuwarten, wie verletzt er ist. Er spielt nicht in Barcelona in dieser Woche. Er wird dann München spielen und dann Madrid und Rom. Ich bin sehr gespannt auf die Sandplatzsaison von Alexander Zverev, weil er gehört ein bisschen zu den Unbekannten. Nicht ganz so unbekannt wie Dominic Thiem zum Beispiel, aber so richtig wissen, wo er steht, tue ich nicht.
Also natürlich aber mittlerweile auch so ein bisschen der Modus operandi für Zverev. Also ich gehe davon aus, er würde jetzt vielleicht noch 1-2 Turniere ein bisschen sich schwer tun und dann werden wir wieder ein relativ hohes Hoch erleben und dann wird es vielleicht wieder ein bisschen runtergehen, dann geht es vielleicht wieder ein bisschen hoch. Das ist ja eigentlich so, wie sich seine Karriere jetzt in den letzten 3-4 Jahren entwickelt, dass er Phasen hat, wo er wirklich aussieht wie ein Top-3-Spieler und dann vielleicht erfahren, wie er aussieht wie ein Top-15-Spieler. Also jetzt ganz unabhängig eben von dieser Woche. Aber ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen der Verlauf des Zverev in den nächsten Jahren sein wird. Und irgendwann hat man sich auch als Tennisspieler gefunden und so wirkt es ein bisschen bei ihm. Und du hast angesprochen, der Sieg gegen Sonego, das war beeindruckend. Der hatte sich wirklich in der Woche zuvor durch diese eingeschobenen Sardinien Open durchgekämpft und hatte die dann am Ende gewonnen. Erster Italiener seit Ewigkeiten, der zu Hause ein Turnier gewonnen hat und hat dann hier auch die erste Runde gegen Vucevic gewonnen. Nicht das schlechteste Spiel, aber dann war er gegen Zverev relativ chancenlos. Und Zverev hatte dann ja eine ganz enge Kiste gegen Goffin, das muss man auch sagen. Ich glaube, am Ende hat er irgendwie 2-3 Punkte mehr gewonnen als Goffin. Es gab nur einen Aufschlagverlust im ganzen Match, der ist ihm passiert. Und ja, Goffin ist für ihn ein unangenehmes Matchup. Die beiden haben ja schon mal ein ganz enges Match in Rom gehabt. Goffin hat ihn schon in Halle besiegt. Also Goffin ist genau die Art Spieler, weil er den Ball so früh nehmen kann, weil er den Court auch relativ breit machen kann, der auch durch die Defensive von Zverev durch kann, selbst wenn er jetzt nicht die wuchtigsten Schläge hat. Und von daher, ich glaube, das ist ein Match, was er immer verlieren kann, wirklich an jedem Ort und unter allen Bedingungen. Und daher sehe ich das jetzt auch nicht so als problematisch, dass er es verloren hat. Und ja, wenn er jetzt nachher drauf schaut, hätte er natürlich eine Chance gehabt, hier das Turnier zu gewinnen. Das ist immer eines der prestigeträchtigsten, das wir in Europa haben. Aber die Chance wird sich sicherlich für die nächsten Jahre nochmal wieder geben.
Goffin hat einen inspirierten Auftritt hier abgegeben, hat wie gesagt auch nur knapp gegen Dan Evans verloren und David Goffin hat gezeigt, warum wir zwischendurch so traurig waren, dass wir mal kein Fünfsatzmatch von ihm gegen Dominic Thiem gesehen haben. Alexander Zverev im Achtelfinale ausgeschieden gegen David Goffin. Das Turnier in Monte Carlo hat Stefanos Tsitsipas gewonnen mit 6:3 und 6:3 gegen Andrei Rublev. In dieser Woche geht es weiter mit Belgrad und Barcelona. In Belgrad ja unter anderem dann mit Novak Djokovic. In Barcelona schlägt Rafael Nadal auf. Gleich werden wir mal über die Damen sprechen. Die haben letzte Woche in Charleston gespielt, die haben letzte Woche an verschiedenen Orten des Billie Jean King Cups gespielt und die haben vorletzte Woche in Charleston gespielt. Zwei Turniere hintereinander auf grünem Sand in Charleston. Und wer da gewonnen hat, beziehungsweise welches die größten Geschichten aus den letzten zwei Wochen waren, darüber sprechen wir gleich hier bei Chip in Charge im Tennis Talk auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung. Und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Wir sprechen über Charleston, über zwei Turniere hintereinander. Es wurde ein WTA 250-Turnier noch eingeschoben vor dem Porsche Tennis Grand Prix, der in dieser Woche stattfindet. Und als erstes natürlich das traditionsreiche Turnier, die Volvo Car Open und danach dann noch die MUSC Health Women's Open. Die Volvo Car Open hat Veronika Kudermeto gewonnen. In einem Turnier, in dem Ash Barty an 1 gesetzt war, Sofia Kenin an 2, Elise Mertens war dabei, Petra Kvitova war dabei, Belinda Bencic war dabei. Es waren diverse Spielerinnen dabei, bis auf Elena Rybakina und Garbini Muguruza, die zurückziehen mussten. Aber es war ein exzellent besetztes Turnier und am Ende gewinnt Veronika Kudermetova. Das war eine große Überraschung, dass Kudermetova dieses Turnier gewonnen hat. Aber sie hat unter anderem gegen Sloane Stephens gewonnen, gegen Kouli Minala und sie hat von einem sich öffnenden Draw profitiert, weil Ash Barty vorher gegen Paula Badosa ausgeschieden war und trotzdem durch so ein Turnier musste er erstmal durchkommen.
Ja, und vor allem natürlich in der Art und Weise. Also das war ja schon von ihr sehr solide gemacht. Kein Satz dabei, der enger als 6-4 war. Sie hat ja eine etwas ungelenke Art, manchmal Tennis zu spielen. Zumindest sieht es so aus. Liegt so ein bisschen an der Technik. Aber sie kann schon sehr beeindruckend sein. Das muss man sagen. Und sie hatte ja Anfang des Jahres schon in Abu Dhabi das Finale erreicht. Hatte das dann damals relativ klar gegen Arina Sabalenka verloren. Hier hat sie es gewonnen. Sie hat einen guten Aufschlag, sie hat sehr solide Grundschläge, die sie früh nimmt, mit denen sie durchaus Tempo machen kann. Sie ist so ein bisschen hopp oder top. Und es war schon eine ziemlich beeindruckende Hopp-Woche. Und sie ist wirklich eine Kandidatin eigentlich, um sich in den Top 30 festzusetzen, wenn man sich das anschaut. Vor allem, wenn man sieht, wie jung sie ja de facto noch ist. Also ich meine 23, da beginnen jetzt wahrscheinlich so die 6-7 besten Jahre ihrer Tenniskarriere. Und es war eine Woche, vor der man nicht unbedingt erwarten konnte, dass sie so weit oder dass sie es bis ins Finale schaffen würde. Aber man muss dann eben auch immer sagen, im Moment ist die Weltrangliste eben doch so verquer wegen all den Punkten, die noch aus vergangenen Zeiten da drin sind, dass sie eigentlich wahrscheinlich unter normalen Umständen eher so schon die 22, 23 in der Weltrangliste wäre. Und eine Spielerin ist, die schon ein Niveau hat, was relativ hoch ist mittlerweile.
Sie hat ja auch ein völliges Überraschungsfinale gespielt gegen Danka Kovinic. Lass uns gerade über den grünen Sand in Charleston sprechen, weil den gibt es seit 40, 50 Jahren, die in grünen Sand. Immer mal wieder Turniere. Früher Hilton Head gab es auch. Zum Beispiel, weiß ich noch, Steffi Graf und Gabriela Sabatini haben da schon Finals gespielt, auch auf grünem Sand. Und dann ist es in Charleston, ist es jetzt ein ähnliches Turnier. Kann man sagen, dass der Sand in Charleston und der Sand in Stuttgart dann auch einmal andere Sandplätze sind als die Sandplätze, die dann die Frauen ab der nächsten Woche, ab der Woche nach dem Porsche Tennis Grand Prix dann sehen werden?
Ich meine, ich habe nie auf dem grünen Sand gespielt, aber er soll sich ja anders spielen, laut denen, die es schon getan haben. Er ist ein bisschen schneller, es rutscht sich anders als auf dem roten Sand. Also es wird, glaube ich, auch ein etwas anderer Untergrund dafür genutzt, aber da bin ich nicht der Experte, wie der genau zusammengemischt wird. Aber es ist definitiv anders. Und es gab ja früher diesen kleinen Swing, da war ja noch Amelia Island mit dabei. Und generell war es ja so, dass in den USA eher auf diesem grünen Sand gespielt wurde. Das ist dann jetzt alles so ein bisschen leider über die Jahre verschwunden und Charleston ist übergeblieben. Charleston ist ja auch das größte reine Damenturnier in Nordamerika, dürfte es sein. Gibt nicht so viele andere, die quasi auf dem Level unterwegs sind. Du hast gesagt, es gibt schon ewig. Es sah zwischendrin so aus, als wenn es mal aus dem Kalender verschwinden würde oder die Lizenz verkauft werden würde. Aber dann wurde es quasi von lokalen Businessleuten doch wieder aufgekauft und es hat ja eine enorme Tradition und normalerweise auch einen sehr schönen Center Court, wo er dann in den letzten Jahren auf diesen gewebten, was ist das, so gewebte Stühle oder so gesessen wurde, die ja wirklich sehr schick sind. Diesmal wurde auf diesem Nebencourt direkt an der an dem Highway da gespielt. Das war immer ein bisschen komisch, wenn man den im Hintergrund gehört hat, aber ist ein wirklich sehr traditionelles Event, wo über die Jahrzehnte wirklich die ganz Großen aufgeschlagen haben.
Kovinic und Kubrenmetova haben dieses Turnier im Finale gespielt und wir haben vorher ganz frühes Ausscheiden gesehen von Ash Barty, die im Viertelfinale gegen Paula Badosa verloren hat. Julia Putintseva ist im Viertelfinale gegen Danka Kovinic ausgeschieden. Corey Goff hat erst noch Lauren Davis besiegt, die vorher Sofia Kenin besiegt hatte, dann verlor sie gegen Ons Jabeur. Jabeur ist dann ins Halbfinale gekommen. Petra Kvitova verlor gegen Danka Kovinic, die insgesamt eine ziemlich gute Woche. Muguruza musste aufgeben gegen Julia Putintseva, war, nachdem sie den ersten Satz mit 6-0 gewonnen hatte. Bei 2-2 musste sie dann aufgeben. Belinda Bencic ist gegen Paula Badosa ausgeschieden. Also wir haben sehr, sehr viele frühe Niederlagen von den Spielerinnen gesehen. So richtig was draus zurückführen möchte ich da nicht. Du?
Nee. Also jetzt sowieso nicht für die Sandplatzsaison. Also ich glaube, man kann positiv eben hervorheben, gerade Danka Kovinic, über die können wir mal kurz reden. Das ist beeindruckend, wie die zurückgekommen ist. Die hatte ja schon mal Mitte des letzten Jahrzehntes eine Phase, wo sie durchaus zu den, sage ich mal, Top 50 auf Sand gehörte, die einfach ein sehr solides Sandplatzspiel hatte, aber dann zwischendrin aus den Top 200 rausgefallen ist, sich wirklich über sehr kleine Challenger-Turniere wieder nach oben gespielt hat. Die, finde ich, viel fitter noch aussieht als vor 5 Jahren und die hier richtig gutes Tennis gezeigt hat und die kann aus 2 Wochen in Charleston wahrscheinlich wirklich mitnehmen, dass sie eine sehr gute Sandplatzsaison haben wird. Ob wir das jetzt über die Top-Spielerin sagen können, wahrscheinlich nicht. Also ich meine, du hast angesprochen, jetzt kommt Stuttgart, das sind sowieso ganz andere Bedingungen, dann kommt Madrid, das hat eigentlich auch nicht viel mit den Bedingungen zu tun, die wir dann bei dem French Open sehen werden und dann kriegen wir wahrscheinlich das erste Mal so eine richtige Ahnung erst in Rom. Und da gewinnen ja dann auch häufig Spielerinnen, die dann auch um den French Open-Titel mitspielen. Da sind dann so die Halebs und Mugurusas dieser Welt ganz vorne mit dabei. Und ich glaube, da können wir dann so ungefähr einschätzen, wer neben den üblichen Verdächtigen dann in Paris wahrscheinlich überzeugen wird. Und wenn es jetzt eben mal Spielerinnen aus der zweiten oder dritten Reihe hier eben mit Kudermetova und Kovinčić nach vorne geschafft haben, das ist natürlich eine tolle Sache für sie. Aber sie gehören jetzt wahrscheinlich nicht zu denjenigen, die bei den French Open um den Titel mitspielen.
Danka Kovinic hatte dann auch noch das Halbfinale in dieser Woche erreicht, hat dort beim Turnier in Charleston gegen Ons Jabeur verloren. Ons Jabeur hat gegen Astra Sharma im Finale gespielt. Das Finale ist noch nicht beendet zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen. Da können wir mal gerade sagen, Astra Sharma, die sich so ein bisschen als Doppelspezialistin hervorgetan hatte, die ich schon bei den Australian Open 2-3 Mal gesehen habe, auch im Mixed-Halbfinale, die eine sehr, sehr gute Woche hier in Charleston gehabt hat, wo sie gegen Madison Brangle gewonnen hat, gegen Linda Frovietova gewonnen hat und dann auch noch gegen Maria Camila Osorio Serrano, die vorher das Turnier in Bogotá gewonnen hatte. Also Astra Sharma auch mal mit einer richtig guten Woche und das auf einem Belag, wo ich das nicht so erwartet hätte. Ich hatte sie eher auf Hartplatz verortet.
Ja, wobei sie ja damals, ich verlege gerade, sie hatte ja ein Turnier damals in Südamerika, meine ich, gewonnen in 2019. Ich glaube, es war eben auch auf Sand. Mhm. Das war eins dieser kleinen Sandplatzturniere. Vielleicht liege ich falsch.
Das war Bogota sogar.
Sie hat natürlich, sagen wir so, sie ist eine sehr athletische Spielerin. Sie erinnert mich schon irgendwie so ein bisschen an Sam Stosur. Sie ist nicht diejenige, die man jetzt eben klassisch damit assoziieren würde. Aber irgendwie passt's. Und auf der anderen Seite dann eben doch nicht, weil sie eben in Australien aufgewachsen ist. Jetzt nicht das große Sandplatzland. Dann war sie in den USA im College. Jetzt hält sie sich eben primär auch wegen Resultaten, die sie in Nordamerika holt, irgendwie so in den Top 200 drin. Und dann haut sie eben anscheinend ab und an mal auf Sand einen raus. Also irgendwie ist es schon erstaunlich. Sie, finde ich, ist auch eine, der man wirklich gut zuschauen kann. Aber so den richtigen Durchbruch hat sie im Einzelnen noch nicht geschafft. Und irgendwie würde es ja auch Sinn machen, dass sie irgendwann eine Doppelspielerin wird und da dann wahrscheinlich auch durchaus viele Erfolge haben wird. Sie hat ein Spiel, was sich einfach sehr gut aufs Doppel übertragen lässt, aus meiner Sicht.
Kolumbien hat sie damals das Finale erreicht. Das hat sie verloren im April 2019, damals gegen Amanda Anisimova in 3 Sätzen. Das nochmal der Komplettheit halber zu Astra Sharma. Und dann können wir einmal gerade noch über Maria Carla Osorio Serrano sprechen. Kolumbianerin, die erstens das Turnier in Bogotá gewonnen hatte in der Woche davor und dann auch noch das Halbfinale erreicht hatte beim Turnier in Charleston. Beim Turnier in Bogotá ist sie einfach so durchgegangen, hatte in der ersten Runde gegen Sasha Vickery gewonnen mit 6:3, 6:2, dann gegen Teresa Martinchova gewonnen, an 7 gesetzt, dann gegen Stefanie Vögele gewonnen, gegen Harmony Tan und im Finale gegen Tamara Sidancek. Das war für eine Kolumbianerin, die hier nur mit Wildcard angetreten war, die vorher kaum Hauptfelderfahrung gehabt hatte, eine Riesennummer und dann auch im eigenen Land.
Ja, die erst vor knapp 1/3 Jahren überhaupt den Juniorenwettbewerb bei US Open gewonnen hat. Damals jetzt nicht im super tief besetzten Juniorenwettbewerb, aber trotzdem, das war noch so, wo sie sich bis ganz vor kurzem aufgehalten hat. Und ich finde, man konnte sehen, sowohl in Bogotá, dann aber vor allem jetzt auch in Charleston, dass sie schon die Anlagen hat, um sich zumindest in Top 100 zu etablieren. Also sie ist so klassische Kämpferin, aber hat durchaus ordentlich Pop auf der Vorhand, eine solide Rückhand. Also da ist schon echt einiges vorhanden. Und es ist natürlich beeindruckend, irgendwie in so ein Turnier reinzugehen, wo ja durchaus auch ein bisschen Druck ist zu Hause. Und du hast gesagt, es dürfte das zweite oder dritte Hauptfeld überhaupt das heute WTA gewesen sein. Dann gewinnt sie das am Ende. Und dann kommt sie ernsthaft nach Charleston und zieht das dann auch noch in engen Matches durch, dass sie da das Halbfinale erreicht hat. Also das ist wirklich so ein bisschen die erstaunliche Geschichte des Damentennis in den letzten 2 Wochen gewesen. Und muss jetzt nicht heißen, dass sie eine zukünftige Grand Slam-Siegerin ist. Ich glaube, dafür fehlt ihr noch ein bisschen was im Spiel. Aber sie könnte eine der ganz wenigen Spielerinnen aus Südamerika sein, die es schafft, sich in den Top 100, also haben wir in den letzten Jahren wirklich kaum noch gesehen, aber die sich dort etablieren könnte. Das Potenzial sehe ich auf jeden Fall bei ihr.
Eine Spielerin, die sich aus Südamerika in den Top 100 etablieren kann und vielleicht auch wird, das kommt auch so ein bisschen drauf an, auf die Ergebnisse der nächsten Wochen und Monaten, aber die auch auf Sandplatz erfolgreich war im letzten Jahr, ist Nadia Podoroska. Und das ist eine hervorragende Überleitung, weil an diesem Wochenende war nämlich auch der Billie Jean King Cup und es war nicht irgendeine Runde, sondern es war die Qualifikation, beziehungsweise es war die Qualifikation für 2022. Es gibt ja nächstes Jahr dann soll es, also wir wissen, wir haben noch nicht mal das Finalturnier 2020 gespielt, wir haben jetzt aber schon Qualifikationsteilnehmerinnen für das Jahr 2022, da gibt es erstmal die erste Runde und dann gibt es das Finale, das in diesem Jahr eigentlich noch irgendwann in Budapest stattfinden soll, wir wissen allerdings noch nicht wann. An diesem Wochenende fand auf jeden Fall dieses Wochenende statt und Argentinien spielte unter anderem in Córdoba gegen Kasachstan und da spielte auch Nadia Podoroska mit. Argentinien verlor aber gegen ein topbesetztes kasachisches Team mit Elena Rybakina und Julia Putintseva mit 2:3 und das war eine der am besten besetzten Begegnungen an diesem Wochenende im Billie Jean King Cup. Die Niederlande haben mit 3:2 gegen China gewonnen, nachdem sie mit 1:2 zurückgelegen hatten. Dort hat Kiki Bertens zum Beispiel auch ihr Comeback gegeben. Wir haben einige sehr interessante Spielerinnen dort gesehen, auch Elina Svitolina, die beim 4:0 gegen Japan auch in kältesten Temperaturen in Chornomorsk dabei war.
Ja, also wir können festhalten, die absoluten Spitzenspielerinnen waren nicht dabei. Naomi Osaka hat nicht für Japan gespielt, Simona Halep hat nicht für Rumänien gespielt, aber es war dafür, dass es ehrlich gesagt jetzt ja auch in der Tenniswelt so ein bisschen unter ferner Liefen unterwegs war, war es gut besetzt. Es liegt natürlich daran, dass wir einfach nicht wissen, was passiert mit der letztjährigen Ausgabe in diesem Jahr und es hat nicht so, daher sagen wir so, ist es natürlich schwer zu verkaufen, was mit der Quali-Runde für das mögliche Turnier im nächsten Jahr passiert, aber dafür waren dann eben schon gute Spielerinnen dabei. Und wir können nochmal ganz kurz eben vor allem auf die Partie zwischen Argentinien und Kasachstan eingehen. Ist natürlich bitter, Nadia Podoroska, die so ein tolles 2020 hat, die dann das Halbfinale der French Open erreichte, die eigentlich seitdem auch nicht nicht so schlecht gespielt hat, auch wenn die großen Resultate gefehlt haben, aber sie hat es dann hier geschafft, 3 Matches zu verlieren an einem Wochenende gegen Kasachstan. Und das ist natürlich eine bittere Geschichte. Hat gegen Putintseva 0-6 den dritten verloren, hat gegen Rybakina verloren, die im Moment nicht in der allerbesten Form ist, muss man sagen, und hat dann auch noch das Doppel verloren. Also das ist für sie natürlich ganz, ganz bitter verlaufen. Und das kann ich mir vorstellen, wird sie sehr ärgern, vor allem, weil sie dann ja auch erst die Chance im Jahr 2023 bekommt, an dieses Finalturnier heranzukommen. Und ja, da müssen wir mal gucken, wo sie dann der Weltrangliste unterwegs ist und wie es dann aussieht für die Argentinierin.
Aber dass zum Beispiel Putintseva und Rybakina den Weg nach Córdoba angetreten waren, das ist dann ja auch so eine Geschichte, wo man sagt, okay, das ist schon ein Aufwand, den die Damen da getrieben haben.
Ja, wobei ich glaube, es bei den Kasachen und Kasachinnen auch schon erwartet wird. Das sind ja zum größten Teil eben keine Kasachen und Kasachinnen von Geburt an, sondern eben jene, die eingebürgert wurden, weil Kasachstan viel Geld ins Tennis gesteckt hat. Und wenn ich das richtig verstehe, dann wird das auch sehr gerne gesehen, wenn diese eingebürgerten Spieler und Spielerinnen dann aber auch wirklich zum Fed Cup und zum Davis Cup antreten. Und die waren ja teilweise, gerade auch die Kasachinnen, wirklich dann in den Kontinentalwettbewerben in Asien unterwegs, an Daten irgendwie, die sich durchaus geschnitten haben mit den größeren WTA-Turnieren und haben da dann wirklich gegen Kleinstmannschaften gespielt, ist aber häufig eben aus dieser Gruppe nicht herausgeschafft. Und ja, ich denke, es wird durchaus gerne gesehen, dass die Spielerinnen dahin gefahren sind, sagen wir es mal so, für die Förderung, die sie vom kasachischen Tennisverband erhalten.
Also der Billie Jean King Cup soll nächstes Jahr im Februar dann fortgesetzt werden. Wir wissen noch nicht, wann das Finale stattfindet in Budapest in diesem Jahr oder ob es nochmal um ein Jahr verschoben wird. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier 8 Teilnehmerinnen für die Qualifikation für nächstes Jahr. Haben wir gelernt, es ist einmal Polen, die haben gegen Brasilien mit 3-2 gewonnen. Die Britinnen gewannen gegen Mexiko mit 3-1. Kanada gewann in Serbien mit 4-0, unter anderem mit Leila N. Fernandes. Lettland mit Jelena Ostapenko gewinnt 3-1 gegen Indien. Die Ukraine mit Iliana Svitolina gewann 4-0 gegen Japan. Italien gewann in Rumänien ohne Simona Halep mit 3-1. Kasachstan gewinnt in Argentinien mit 3-2. Und die Niederlande gewinnt zu Hause 3-2 gegen China. Einen Blick sollten wir noch hinwerfen auf das Turnier in Stuttgart in dieser Woche. Der Porsche Tennis Grand Prix ist traditionell exzellent besetzt. In diesem Jahr ist es ein bisschen anders. Ash Barty ist dabei, wir haben Petra Kvitova, wir haben Arina Sabalenka, wir haben Simona Halep, wir haben Angelique Kerber mit dabei. Also auch hier ist es wieder richtig gut besetzt, aber es ist sehr top-heavy, möchte ich sagen. Es ist auf den Positionen 20 bis 28 in einem 28er-Draw mit 8 Qualifikantinnen dabei. Unter anderem ist dort Nastassja Schunk mit dabei, eine aus dem Porsche Junior-Team oder Talent-Team oder Julia Mittendorf, die aus dem Porsche Junior-Team mit dabei ist. Das sind 2 Spielerinnen, die eine Wildcard bekommen haben für die Qualifikation und sich hier durchgesetzt haben. Und wir haben eine Frage auf Twitter bekommen, ja, wie ist denn das? Was ist denn das für ein Turnier in dieser Woche? Wir haben so einige gute Spielerinnen, aber das Turnier insgesamt ist dann doch auf den vordersten Positionen ganz gut besetzt, aber hinten dann wiederum nicht mehr. Das ist eine große Lücke dort in der Qualität. Und auch da können wir so ein bisschen, ein bisschen spekulieren auch.
Naja, mein Blick, während du das gerade auch nochmal gesagt hast, ist auch nochmal auf die Preisgelder gefallen. Die sind natürlich wirklich immer noch einiges hinter dem, was wir gerade auf dem Level erwarten würde. Wir wissen, Porsche, ja, lässt sich das auch noch zusätzlich neben den Preisgeldern einiges kosten. Also die Spielerinnen kommen nicht nur fürs Preisgeld dahin, aber es ist natürlich trotzdem auch eine schwierige Veranstaltung für die Leute in Stuttgart, weil sie eben keine Zuschauenden ziehen können, was ja da dann schon einen Unterschied macht, weil es ja im Endeffekt schon so ein ganzer Event ist. Wer mal in Stuttgart war, der weiß eben, es wird einiges noch um das Tennis aufgebaut und all das fehlt natürlich in diesem Jahr und dann ist es schwieriger, wahrscheinlich das Ganze auch in der Form gegen zu finanzieren. Und das Zweite ist natürlich, und das haben wir jetzt auch gesehen, viele der Weltklasse-Spielerinnen werden vielleicht auch noch ein bisschen warten, bis sie nach Europa rüberkommen. Naomi Osaka hatte es schon angekündigt, dass sie nicht unbedingt so häufig auf dem Sand spielen wird. Kann sein, dass sie zum Beispiel erst für Rom rüberkommt. Serena Williams wäre ich nicht überrascht, wenn Ähnliches passieren wird. Dass eine Elina Svitolina jetzt nach dem Fed Cup nicht direkt hier hinkommt, macht auch Sinn, vor allem, weil sie in der Bubble oder es nicht in diese Bubble vermutlich geschafft hätte. Bianca Andreescu ist verletzt, also Gabine Muguruza ist verletzt, also da kommt so ein bisschen eins zum anderen. Einerseits kann nicht so viel Geld angeboten werden wie sonst. Wahrscheinlich kann das Turnier eben auch nicht zahlen. Also es ist jetzt wirklich nur Spekulation, ich habe ja keinen Einblick, was es sonst in normalen Jahren vielleicht tun würde, wenn die Halle jeden Tag voll ist. Und dann haben wir eben Spielerinnen, die jetzt noch nicht nach Europa rüber wollen und oder verletzt sind.
Der Porsche Tennis Grand Prix in dieser Woche, könnt ihr komplett alle Matches sehen, dann auf der Seite des Porsche Tennis Grand Prix, beziehungsweise dann auch bei WTA TV. Das waren die Frauen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die News der Woche sprechen. Roger Federer hat gerade erst vor wenigen Stunden einen Tweet abgesetzt, in dem er seine Sandplatzpläne für dieses Jahr bekannt gegeben hat. Wir haben dann auch noch Spielorte, die für den Davis Cup, für die Davis Cup Finals bekannt gegeben worden sind. Und wir haben einige weitere Nachrichten noch aus der Welt des Tennis, über die sprechen wir gleich noch hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Roger Federer haben wir in diesem Jahr noch nicht so häufig gesehen, nach seiner Verletzung. Er hat in Doha gespielt, dann hat er Dubai ausgelassen und dann hat er gesagt, jetzt brauche ich erstmal ein bisschen Vorbereitung. Dann haben wir schon spekuliert, was macht er denn in diesem Jahr? Dann tauchte er nicht auf der Liste, auf der Meldeliste für Rom auf. Und da haben schon gesagt, ja, er taucht in Madrid auf, dann wird er wohl da spielen und dann die French Open. Jetzt hat er selber für Klarheit gesorgt. Und das ist das erste Thema, was wir hier bei den News der Woche hier mit dabei haben. Das ist das Thema Roger Federer. Er spielt und das ist etwas überraschend, aber andererseits, es ist vielleicht auch jetzt machbar dadurch, dass die French Open nach hinten verschoben worden sind. Er spielt in Genf und bei den French Open. Das ist sein Plan, den er selber per Twitter dann bekannt gegeben hat, beziehungsweise per soziale Medien. Happy to let you know that I will play Geneva and Paris. Until then, I will use the time to train. Can't wait to play in Switzerland again. Er ist ja jetzt auch Tourismusbotschafter in der Schweiz. Da passt es ja, dass er dann auch mal in Genf spielt.
Ja, passiert ja eben nicht so häufig. Vor allem, da Basel ja dann auch im letzten Jahr nicht stattgefunden hat und Sandplatzturniere in der Schweiz hat er schon länger nicht mehr gespielt. Letzter Auftritt dürfte der Start vor fast einem Jahrzehnt gewesen sein, wo er gegen Daniel Brandt verloren hat. Also das sind schon ein paar Tage her. Jetzt hatte ich im Vorgespräch mit dir spekuliert, ob wir ihn am Ende wirklich in Paris sehen werden. Wir sprechen natürlich gleich nochmal kurz über die Verlegung der French Open, die es dann ja auch ein bisschen enger für die Rasensaison macht. Und da frage ich mich, ob Roger Federer, sagen wir mal, wenn er jetzt merkt, er ist vielleicht doch noch nicht in der Topform in Genf, ob er sich dann nicht doch noch kurzfristig entscheidet, vielleicht Paris auszulassen, weil er einfach weiß, seine große Chance in diesem Jahr wird in London sein und nicht in Paris. Ich gehe nicht davon aus, dass er die French Open wirklich gewinnen kann. Und das ist natürlich eine sehr schöne Geschichte für Genf, dass sie ihn angeln konnten. Vielleicht kriegen sie noch Stan Wawrinka auch an Bord und dann haben sie die offenen Schweizer Meisterschaften zwischen den beiden.
Ich bin sehr gespannt, weil wir sprechen gleich über die Verlegung des Turniers der French Open und den Turnierplan bis dahin, weil du hast es gesagt, er hat ja vor ein paar Monaten dann auch gesagt, für ihn beginnt eigentlich die Turnier oder das Jahr auf dem Rasen. Und wenn er jetzt bei den French Open spielt und vielleicht in die zweite Woche kommt, das kann ja passieren, kann bei jemandem wie Roger Federer durchaus passieren, dass er in die zweite Turnierwoche von den French Open reinkommt, dann hätte er Dienstag oder Mittwoch vielleicht das Ausscheiden oder Donnerstag, wenn er ins Halbfinale zum Beispiel kommt oder Freitag dann und dann müsste er in der nächsten Woche dann sofort in Halle spielen, weil das Turnier in Halle wird direkt in der Woche nach den French Open sein und in Halle ist er jedes Jahr und da hat er einen Vertrag auf Lebenszeit, da wird er nicht absagen und dann hat er noch eine Woche, um dann Wimbledon zu spielen und wenn er sagt, dass für ihn die Saison in Wimbledon beginnt, dann kann ich mir beim besten Willen im Moment auch noch nicht vorstellen, dass er in Paris spielt oder dass er sagt, ich gewinne da ja eh nur zwei Runden, aber das kann nicht im Sinne von Roger Federer sein.
Naja, vor allem, weil er in den letzten Jahren ja auch in Stuttgart gespielt hat. Ja. Wenn wir jetzt einige Turniere der Rasensaison gesehen haben, die dadurch, dass die French Open quasi eine Woche der Rasensaison abgeschnitten haben, abgesagt haben, vor allem das Turnier in Zertogenbosch, hat Stuttgart noch nicht abgesagt bei den Herren. Und da kann ich mir vorstellen, würde Federer auch durchaus gerne spielen, aber dann könnte er eben die French Open nicht spielen. Also es ist schon eine vertrackte Geschichte. Ich denke, er hält sich jetzt ja relativ viel offen, dadurch, dass er eben bei den Masters-Turnieren nicht antritt. Er wird eben auch so schnell ja nicht in der Weltrangliste nach hinten rutschen. Die wird ihm vermutlich allerdings mittlerweile auch wirklich ziemlich egal sein. Und dann kann ich mir vorstellen, dass er das in Genf ausprobieren will. Da trifft er auch noch nicht auf die härteste Konkurrenz. Und dann werden wir wahrscheinlich relativ schnell wissen, ob er sich Paris antut oder nicht.
Ich bin sehr gespannt, ob er sich Paris antut oder nicht. Und deswegen müssen wir jetzt dann auch über die Verlegung der French Open und die Anpassung der Kalender der WTA und der ATP dann sprechen. Der französische Verband hat bekannt gegeben, dass sie eine Woche nach hinten die French Open verschieben. Das fängt jetzt dann am 30. Mai an, das Hauptfeld. Eigentlich wäre das Turnier am 23. Mai losgegangen. Dann hätten wir in der ersten Woche nach den French Open das Turnier in Stuttgart gesehen, unter anderem auch das Turnier in Sertogenbosch, Herren und Damen, sowie das Frauenturnier in Nottingham. Nottingham und Sertogenbosch sind schon abgesagt. Stuttgart gibt sich noch störrisch. Die sagen, nein, wir wollen das Turnier abhalten. Und es spricht ja auch nicht ganz so viel dagegen, dort das Turnier abzuhalten, weil es werden nach der ersten Woche fast 100 Spieler keine Spielmöglichkeit in der nächsten Woche haben. Von daher kann ich mir das schon vorstellen, dass Stuttgart sagt, okay, wir können eh nicht keine Zuschauer anbieten. Deswegen lass uns das Turnier dann ruhig abhalten. Edwin Weindörfer, der Veranstalter des Turniers in Stuttgart, hat gesagt, nein, sie wollen es gerne durchziehen. Ansonsten haben wir in der Woche vor den French Open, wo jetzt eigentlich frei gewesen wäre, noch zwei Turniere dazu bekommen. Einmal ein zweites Turnier in Belgrad, ein 250er Turnier, und die Emilia-Romagna Open in Montechiarugolo. Zwei Turniere, die noch dazukommen.
Ja, also generell können wir natürlich noch mal kurz über die Verlegung sprechen. Die war relativ kurz, nachdem wir unsere letzte Sendung aufgenommen haben. Da hatten wir beide ja schon so ein bisschen rumspekuliert. Ich glaube, es war schon abzusehen, dass das passieren würde. Die French Open würden natürlich am liebsten ihr Turnier vor Zuschauern abhalten. Ich meine, die haben ein sehr teures Stadion, was jetzt erstmal abbezahlt werden darf. Ich glaube, es hatte sich auch, oder es war relativ offensichtlich, dass sie nicht einfach schon wieder in den Oktober verschieben können. Ich glaube, die Chance ist relativ hoch, dass wir eine einigermaßen normale Tour im Herbst sehen werden. Da war wahrscheinlich auch keiner bereit, den French Open einfach Platz zu machen, vor allem ohne, dass die French Open da wahrscheinlich dann sehr tief in die Tasche greifen. Ich gehe auch mal davon aus, dass sie jetzt zum Beispiel die Turniere, die jetzt weichen mussten, durchaus finanziell unterstützen werden. Also auf jeden Fall, die French Open haben ja quasi ihren Koloss eine Woche nach hinten im Kalender verschoben, haben da durchaus einiges an Staub aufgewirbelt. Du hast die beiden Opfer oder ja zwei Opfer, die es bisher gibt, der Rasenplatzsaison angesprochen. Und dann jetzt eben die frei werdenden Plätze im Sandkalender. Das Erstaunlichste da vielleicht wirklich, dass Novak Djokovic gleich zwei ATP-Turniere innerhalb von wenigen Wochen und ich glaube auch ein WTA-Turnier schmeißen wird in Belgrad. Also das ist schon erstaunlich. Mal gucken. Er hatte ja schon mal einen Sandplatzturnier vor einem guten Jahrzehnt, was damals nicht so gut geklappt hat, wie es in diesem Jahr wird. Ist natürlich alles dieses Jahr etwas einfacher, weil Preisgelder sind nicht so hoch. Man muss sich meist nicht um die Zuschauer kümmern etc. Aber es ist schon erstaunlich, dass er da in die Bresche gesprungen ist und da dann auch Arbeitsplätze schafft für diejenigen, die er natürlich auch gerne als Präsident der PTPA anführen möchte.
Belgrad wird vom 16. bis zum 22. Mai auch noch ein WTA-Turnier hosten. Das ist das, was du gerade gesagt hast. Und dann wird in der Woche vor den French Open dann auch noch das Turnier in Straßburg stattfinden für die WTA. Und wie gesagt, bei den Herren ist es Parma und ist es dann nochmal Belgrad. Also wir werden mehrere Wochen lang in Belgrad Tennis sehen. In dieser Woche ein 250er Turnier und dann in den zwei Wochen vor den French Open. Und die French Open haben jetzt zum zweiten Mal hintereinander für sehr viel Staubaufwirbelung gesorgt. Aber sie wollten unbedingt Tickets verkaufen für dieses Turnier. Und deswegen haben sie es eine Woche nach hinten verschoben, weil zu diesem Zeitpunkt befindet sich Frankreich noch in einem Lockdown und sie wollen den Lockdown im Anfang Mai aufheben. Vielleicht gibt es dann noch eine Woche drauf und deswegen wollten die Organisatoren der French Open dann auch darauf hinweisen beziehungsweise darauf hinarbeiten, dass dort möglichst viele Zuschauer zugelassen werden können. Haben wir noch was im Terminkalender? Das Einzige, was wir noch verkünden können, ist, dass wir bei den French Open ein 128er Feld bei der Qualifikation sowohl bei Herren als auch bei Frauen erleben. Die hatten nämlich in den letzten Jahren immer ein 96er Feld und dass dort auch das Mix zurückkehrt bei den French Open.
Naja, und eins können wir auch noch verkünden, dass das Turnier in Köln auch nicht stattfinden wird. Genau. Aber das habt ihr ja vielleicht schon in unserem Feed gesehen. mit dem Turnierdirektor gesprochen, da könnt ihr reinhören, könnt euch das auch noch erklären lassen, wie es dazu gekommen ist. Es ist natürlich nicht das einzige Turnier aus dieser Kategorie, was so ein bisschen Opfer der Umstände geworden ist, und man kann immer noch sehr gespannt sein, was im nächsten Jahr alles überbleiben wird aus den traditionellen Tenniskalendern, wie wir sie einst kannten, und ob das nicht alles dafür sorgt, dass die Machtverschiebung hin zu den größeren Turnieren eben nicht noch mehr zementiert wird. Denn du hast es angesprochen eben, French Open haben im zweiten Jahr hintereinander verschoben. Natürlich, sie schaffen Arbeitsplätze, dadurch, dass sie das Quali-Draw vergrößern, dadurch, dass das Mix zurückkommt, das ist alles sehr positiv. Aber sie wirbeln eben wirklich den Kalender durcheinander. Und wir sehen immer mehr, die großen Turniere haben im Tennis die Macht. Und man muss mal gucken, was das eben langfristig für kleinere Turniere wie das in Köln bedeutet.
Das Interview mit dem Turnierdirektor Oliver Müller könnt ihr bei uns auf dem Account hören. In jedem Podcatcher eurer Wahl könnt ihr das nochmal nachhören. Wir haben noch ein paar weitere News hier aus der Welt des Tennis, die wir noch besprechen können und besprechen wollen. Der Davis Cup hat bekannt gegeben, dass er in diesem Jahr zwei weitere Standorte haben wird für Vorrunde / Viertelfinale. Innsbruck und Turin werden wir sehen. In Innsbruck werden die Gruppen C und die Gruppen F mit dabei sein, mit Frankreich, Großbritannien, der Tschechischen Republik und der Gruppe F Serbien, Deutschland, Österreich und einem Viertelfinale, was die Gewinner dieser beiden Gruppen dann gegeneinander austragen. Und nochmal Turin. Nach den ATP-Finals werden dann auch noch zwei Gruppen dort stattfinden, nämlich die Gruppen D und E, Kroatien, Australien, Ungarn und USA, Italien und Kolumbien, und dann das Viertelfinale dort zwischen den beiden Gewinnern dieser Gruppe. Dazu gibt es dann die ersten beiden Gruppen, die in Madrid spielen, und dann Halbfinale und Finale dann auch in Madrid nochmal stattfinden. Das ist so ein bisschen, ich möchte das Wort Anbiederung vermeiden, aber es ist so ein bisschen ein Entgegenkommen der ITF, die sagen, ja, wir wollen dann auch mehr Orte mit reinnehmen. Wir haben im vorletzten Jahr, als wir die ATP-Finals zum ersten Mal in Madrid hatten, haben wir nur bei den Spielen von Spanien Zuschauer erlebt. Ansonsten war gähnende Leere. Vielleicht ist das so ein bisschen entgegenkommen, oder?
Auf der anderen Seite ist es jetzt natürlich endgültig eine Kopie vom ATP-Cup, der Anfang des Jahres in drei Orten in Australien stattfindet. In Perth, in Sydney und in was liegt oben im
Brisbane.
Norden, wird es gleich wieder.
Brisbane.
Ja, genau, in Brisbane. Also das Konzept jetzt wirklich exakt gleich. Es ist schon erstaunlich, warum es am Ende nicht ein einziger Wettbewerb ist. Aber mal schauen, was sich da noch tun wird. Und das andere ist natürlich, in den jetzigen Zeiten wirkt es noch etwas komisch, den ganzen Tross durch Europa zu schicken. Wahrscheinlich wird das Pandemiegeschehen bis dahin etwas anders sein. Aber ja, es ist schon komisch, dass es so aufgeteilt wird. Es macht natürlich Sinn. Es war ja damals wohl auch auf diesem Cajamarca-Gelände einfach zu viel los in dieser Woche. Und es waren eben wirklich teilweise eine Handvoll Zuschauende. Nur dafür die einzelnen Matches, da macht schon Sinn, das Ganze irgendwie besser zu verteilen. Und in Österreich werden wahrscheinlich doch am Ende mehr Leute Dominic Thiem gucken als in Spanien. Aber ja, eben die Kopie des Ganzen oder die Angleichung an den ATP Cup, der ja dann irgendwie 6 Wochen später stattfinden wird oder 4 Wochen später, ist schon absolut erstaunlich.
Es ist wirklich erstaunlich, und wir haben schon häufiger darüber gesprochen, dass wir dann auch davon ausgehen, dass dass am Ende wahrscheinlich nur ein Turnier übrig bleibt. Dieses Turnier ist halt angetreten damals mit unglaublich viel Getöse und dann auch mit dem finanziellen Background, und die ITF hat gesagt, ja, das wird über die nächsten 25 Jahre so laufen und so weiter. Dann kam der ATP Cup, der für sehr viel Aufsehen gesorgt hat in seiner ersten Ausgabe, als er komplett dann durchgeführt worden ist, gerade dann auch am Anfang der Saison mit einem super Termin, dann auch für die Spieler in der ATP. Ich kann mir im Moment auch noch nicht so richtig vorstellen, dass wir diese zwei Turniere über mehrere Jahre noch haben werden. Aber wie es dann laufen soll, das weiß ich auch nicht.
Na gut, wir haben gerade schon angesprochen, dass Tennis wird dominiert von einigen wenigen Playern, die ja jetzt, das hat man in der letzten Ausgabe schon gesagt, sich zusammensetzen, eben die 7 Großen an einen Tisch. Werden sehen, was da am Ende übrig bleiben wird, wie das Tennis aussehen wird, wenn die miteinander fertig verhandelt haben.
Ja, dann. Wir haben noch ein paar Trainer-News, Trainer- und Trainerinnen-News. Francesca Schiavone, Sandplatz, ja, ich will sie nicht Spezialistin nennen, aber die war auf Sandplätzen durchaus kompetent und hat ja auch einmal die French Open gewonnen, ist jetzt für die Sandplatzsaison von Petra Martic angestellt worden und soll Petra Martic auf der Sandplatzsaison in den nächsten Wochen dann helfen. Und ein Felix Auger-Aliassime hat sich auch relativ prominente Hilfe geholt, möchte ich sagen.
Ja, ich wollte ihn gerade Onkel Toni nennen, der ist dann jetzt vielleicht nicht mehr. Ist er Toni Nadal, Besitzer der gleichnamigen Akademie, Turnierdirektor von dem Rasenturnier in Mallorca und natürlich immer noch der Onkel von Rafael Nadal, auch wenn ich mehr sein zuständiger Trainer. Aber ja, er arbeitet jetzt zusammen mit Felix Auger-Aliassime, der dann allerdings in Monte Carlo relativ früh rausgegangen ist, auch mal wieder in einem relativen Klassiker, in einem Match, dass er so nicht hätte verlieren müssen. Es ist auf den ersten Blick natürlich irgendwie erstaunlich, dass die beiden zusammenarbeiten. Dann vielleicht auch nicht. Auger-Aliassime natürlich auch wirklich Typ, harter Arbeiter, ganz ernsthafter, fleißiger Mensch. Also das passt schon alles irgendwie zusammen. Trotzdem ist natürlich komisch, dass wir Toni Nadal in der Form wieder im Tennis sehen. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, hat er dann ja seinem Neffen hier auch nochmal zugeguckt. In Monte Carlo, also für ihn vielleicht eine nette Gelegenheit, nochmal bei den Turnieren anwesend zu sein. Nur wenn es so weitergeht, wahrscheinlich dann nicht ganz so lange, zumindest nicht als Trainer von Felix Auger-Aliassime, wenn er weiterhin so früh rausgeht.
Und Francesca Schiavone Richtung Petra Martic, es ergibt schon Sinn, weil Petra Martic fühlte sich auf dem Sandplatz nicht immer zu 100% wohl.
Ja, aber hat natürlich ein Viertelfinale schon mal bei dem French Open erreicht, hat ein Spiel, was jetzt Schiavones nicht komplett ähnlich ist. Ich würde sagen, sie hat ein bisschen mehr Power im Spiel drin. Aber wie Schiavone ist sie eine sehr gute Athletin. Sie hat mit der Vorhand natürlich eigentlich einen Schlag, wo sie wirklich erstaunliche Winkel aufmachen kann. In der Theorie gelingt ja auch nicht immer. Aber ich glaube, Schiavone, die kann jetzt natürlich ihr Spiel nicht mehr umstellen. Ich meine, Martic ist jetzt auch 30 Jahre alt. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie ihr noch den einen oder anderen taktischen Kniff mitgeben kann und ich bin sehr gespannt, wie lange das hält. Ich gehe mal davon aus, dass wir Schiavone durchaus langfristig im Tennis sehen werden. Ich meine, sie hatte ja eine Krebserkrankung nach der Karriere überstanden und kann mir vorstellen, dass sie schon noch sehr gerne irgendwie im Tennis drin bleiben würde und ich kann mir auch vorstellen, dass die eine oder andere Spielerin, gerade wenn das jetzt hier gut läuft, durchaus sehr gerne sich Schiavone noch an Bord holen wird.
Francesca Schiavone auf der Trainertour, würde mir durchaus gefallen, weil sie ist ja immer eine sehr, sehr interessante Person gewesen, auch in ihrer aktiven Zeit.
Ja, ich meine, sie irgendwann mal als Sandplatzberaterin von Bianca Andreescu.
Ja,
das würde
Traum.
Sehr gut passen.
Ein reiner Traum. Eine Nachricht gerade noch, Philipp de Hes, der früher Daria Kasatkina betreut hat, ist jetzt der neue Trainer von Kaya Juvan. Das ist ein prominenter Trainer, den wir etwas längere Zeit jetzt nicht gesehen haben, der jetzt sich Kaya Juvan, dessen Dienste sich Kaya Juvan gesichert hat.
Ja, durchaus erstaunlich. Kaya Juvan auf dem Weg nach oben, aber ehrlicherweise auch schon seit 2-3 Jahren auf dem Weg nach oben. Eine durchaus talentierte Slowenin, die irgendwie 3 bis 5 Mal im Jahr aufhorchen lässt, aber dann irgendwie nicht so richtig die Konstanz auf den Boden bekommt. Und ich meine, er hat damals mit Kasatkina gezeigt, wie er aus einer Top-100-Spielerin oder wie er dabei helfen kann, dass aus einer Top-100-Spielerin eine Top-20-Spielerin wird. Das hat Juvan sicherlich auch durchaus im Petto. Also es ist durchaus möglich, dass Juvan das erreichen wird. Und kann mir vorstellen, das passt. Er ist ja durchaus damals auch aufgefallen als, ich sag mal, so ein bisschen ein intellektueller Trainer. Jemand, der ja auch einen, was egalitären Umgang mit Kasatkina hatte. Und Juvan kommt ja auch so ein bisschen so aus dieser sehr ehrgeizig gebildeten Ecke. Ich kann mir vorstellen, dass das alles durchaus gut zusammenpasst.
Das waren die News der Woche und das war die neue Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk auf meinsportpodcast.de. In dieser Woche, wie gesagt, Barcelona, Belgrad und dann auch Stuttgart und Istanbul findet dort auch ein Turnier statt, dort unter anderem Elise Mertens im Einsatz. Wenn euch gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen. Ansonsten folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Ich werde versuchen, in den nächsten 2 Wochen wieder alles Mögliche an News dann auch bei Twitter unterzubringen und dann zwischendurch auch mal bei Facebook und Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.